Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Dirk Oliver Heckmann einen schönen guten Abend. 3.405 Menschen, so viele sind in Italien an der gefährlichen Covid-19-Lungenkrankheit verstorben, stand jetzt, das gaben die Behörden in Rom heute bekannt. Damit übersteigt die Zahl die derjenigen, die in China ihr Leben verloren haben. Das Ganze ein Vorgeschmack auf das, was auch in Deutschland drohen könnte, sollte es nicht gelingen, die weitere massive Ausbreitung des Virus einzudämmen. Noch ist unklar, ob genug Menschen dazu bewegt werden können, sich an die empfohlenen Verhaltensregeln zu halten. Angela Merkel hat in ihrer Fernsehansprache gestern klargemacht, dass die Lage so ernst ist, dass auch über weitergehende Schritte nachgedacht werden muss. Viele fragen sich, ob auch hier die Ausgangssperre kommt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann sagte dem Südwestrundfunk heute, dass am Sonntag Merkel gemeinsam mit den Chefs der Landesregierungen darüber entscheiden könnte. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet meint, noch könne jeder dazu beitragen, eine solche Maßnahme zu vermeiden.
Jeder Einzelne hat es in der Hand, zu verhindern, dass eine Ausgangssperre kommt. Es liegt jetzt an den Menschen, wie sie reagieren. Seit heute sind die Geschäfte in vielen Städten bereits geschlossen. Das Leben geht immer weiter zurück. Und wenn sich jetzt jeder noch privat daran hält, dann haben wir die Chance, das zu vermeiden.
Der Appell von Armin Laschet am Abend meldet Freiburg, dass hier ab Samstag für 2 Wochen eine eingeschränkte Ausgangssperre gelten werde. Wir fassen die Lage gleich zusammen und sprechen mit der Oppositionsführerin in Bayern, mit der Bündnisgrünen Katharina Schulze. Denn dort ist in 3 Gemeinden die Ausgangssperre bereits verhängt worden. Dann der Corona-Ausschuss des Kabinetts hat sich heute darauf verständigt, Unternehmen und Selbstständige, die von der Pleite oder zumindest von existenzbedrohenden Einbußen bedroht sind, finanziell zu helfen. Und die Europäische Zentralbank legt ein 750 Milliarden Euro Notprogramm wegen der Corona-Krise auf. Auch jenseits von Corona gibt es Neuigkeiten. Teile der AfD, genauer gesagt der AfD in Nordrhein-Westfalen, wollen offenbar gegen den sogenannten Flügel der Partei vorgehen, der vom Verfassungsschutz neuerdings als rechtsextrem eingestuft und deshalb durch ihn beobachtet wird. Kommt Deutschland an einer bundesweiten Ausgangssperre vorbei, würden sich alle Bundesbürger an die empfohlenen Verhaltensregeln halten, möglichst zu Hause bleiben, soziale Kontakte extrem einschränken, stetiges Händewaschen, dann wäre das Virus womöglich in kurzer Zeit erledigt. Allerdings ist das Theorie. Denn erstens soll die wirtschaftliche Tätigkeit nicht komplett erliegen. Außerdem scheint es immer noch genügend Menschen zu geben, bei denen die eigentlich klare Botschaft immer noch nicht angekommen ist. Und so rechnen viele Beobachter damit, dass die Ausgangssperre, die Italien, Frankreich und Spanien bereits verhängt haben, auch hierzulande droht. Johannes Kuhn.
Der Krisenzustand wird Deutschland eher viele Monate statt viele Wochen begleiten. Das sagt Gesundheitsminister Jens Spahn, der gerade deshalb in der Seniorenpflege das Pflegepersonal entlasten möchte.
Die Arbeitsbelastung der Pflegerinnen und Pfleger zu reduzieren, haben wir beschlossen. Die Pflege von jeder nicht unbedingt notwendigen Form der Bürokratie zu entlasten in dieser Zeit.
So wird der Pflege-TÜV zur Bewertung von Pflegeeinrichtungen bis Ende September ausgesetzt. Auch der Personalschlüssel gilt nicht mehr. Die Pflegestufe-Einstufung soll telefonisch möglich sein. Spahn appellierte erneut an die Bevölkerung, in der Krise nicht nur an sich zu denken, sondern auch an diejenigen, die zu Risikogruppen gehören oder gerade die Grundversorgung gewährleisten.
Die einfachste Form des Mithelfens ist eigentlich ganz einfach, ist zu Hause bleiben, wenn es eben geht. Und wenn es nicht geht, möglichst ein Stück Abstand halten zu den anderen. Und wenn wir das miteinander machen, dann werden wir es schaffen, das Virus so auch zu verlangsamen.
Die Johns Hopkins University zählt knapp 14.000 Corona-Fälle für Deutschland. Der Aufruf, das öffentliche Leben herunterzufahren und soziale Kontakte zu vermeiden, war in den vergangenen Tagen dennoch nicht überall angekommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte deshalb schärfere Maßnahmen nicht ausgeschlossen. Ein nächster Schritt könnte eine Ausgangssperre sein. Auch der saarländische CDU-Ministerpräsident Tobias Hans forderte eine schnelle und harte Ausgangssperre, sollten Bürger den Auflagen nicht folgen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann schloss härtere Maßnahmen zumindest nicht aus. Klaus Reinhardt, Präsident der Deutschen Bundesärztekammer, wiederum warnte vor den psychologischen Belastungen, die eine Ausgangssperre für die Bevölkerung bedeuten würde. Er sagte dem Deutschlandfunk:
Das Instrument der Ausgangssperre halte ich schon aus psychologischen Gründen für nicht sinnvoll, weil ich die Auffassung habe, dass die Belastung der Gesamtbevölkerung im Rahmen der Bewältigung der Corona-Krise und ihrer Folgen auch jenseits der eigentlichen gesundheitlichen Versorgung der betroffenen Erkrankten schwer genug zu schultern ist.
Ärzte und medizinische Mitarbeiter können unterdessen zumindest auf den dringend benötigten Nachschub mit Atemschutzmasken hoffen. Das Gesundheitsministerium hat inzwischen 10 Millionen Masken an die Bundesländer und die Kassenärztliche Vereinigung übergeben. Auch Italien erhielt aus Deutschland medizinische Hilfsgüter, darunter Beatmungsgeräte.
Am Abend erreichte uns dann die Meldung, ab Samstag gilt in Freiburg für 2 Wochen eine eingeschränkte Ausgangssperre. Was das genau bedeutet, mehr dazu von Gabi Krings.
Öffentliche Plätze, Parks und Grünanlagen sind in Freiburg vom 21. März bis zum 3. April für die Bevölkerung tabu. Außerdem darf man Haus oder Wohnung nur noch in dringenden Fällen verlassen. Im Freien dürfen sich die Freiburger nur allein zu zweit oder mit Personen aus dem gemeinsamen Haushalt aufhalten. Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn begründet die drastischen Beschränkungen mit der Nähe zum Elsass, wo die Lage in den Intensivstationen bereits dramatisch ist. Auch würden viele Freiburger angesichts frühlingshafter Temperaturen ihre Freizeit draußen verbringen, häufig allerdings ohne den empfohlenen Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten.
In 3 Gemeinden Bayerns haben die Behörden bereits eine Ausgangssperre verfügt. Der Grund: der sprunghafte Anstieg von Corona-Infizierten dort. Welche Auswirkungen diese Entscheidung hat und wie sie bei den Menschen ankommt, im oberpfälzischen Mitterteich und in 2 Orten in Wunsiedel, das weiß Margit Ringer.
Die Ausgangssperre ist gerade mal 24 Stunden alt. Gassi gehen ist noch erlaubt, zur Arbeit fahren, einkaufen. Die Mitterteicher halten sich dran, beschreibt eine Bürgerin über eine Sprachnachricht.
Man merkt schon, also sie halten schon gern Abstand an, zueinander. Aber ich glaube, dass es schon fast ein wenig zu spät ist, um das Ganze einzudämmen. Und wenn, dann müsste es ja überall sein.
Bürgermeister Roland Grillmeier von der CSU sieht seine Kleinstadt in einer Schockstarre, spürt aber auch ein Gefühl von Zusammenhalt. Die Stadt ist nicht abgeriegelt. Große Firmen müssen weiter produzieren, Glas für Medizinprodukte zum Beispiel. Einige praktische Dinge der Ausgangssperre werden sich aber erst in den nächsten Tagen klären, sagt der Bürgermeister.
Vielleicht sind wir da auch hier Testort für andere. Also ich bin gespannt, was die nächsten Tage folgen wird, wenn man in Europa schaut, dass es hier weitere Ausgangssperren gibt, ob wir da die einzigen bleiben. Und wie sich das auch auswirkt.
Die Zahl der Infizierten war in Mitterteich sprunghaft angestiegen in den vergangenen Tagen. Deshalb hat das Landratsamt Tirschenreuth gestern die Sperre verhängt. Ministerpräsident Markus Söder hat den Schritt heute in seiner Regierungserklärung gut geheißen.
Das ist die einzige Möglichkeit, ist darauf zu reagieren. Übrigens vermuten die Experten, das ist noch nicht endgültig bestätigt, dass der Ausgangspunkt für die dort hohe Infektion ein Starkbierfest gewesen ist, an dem viele beteiligt waren.
Dem Landratsamt Tirschenreuth und auch dem Bürgermeister Roland Grillmeier fehlt für diese Vermutung aber der Nachweis. Das Starkbierfest fand am 7. März statt.
An einem Tag, wo es in Bayern noch keinerlei Einschränkungen gegeben hat bei Veranstaltungen. Mir ist bisher ein einziger Fall bekannt von einer jungen Dame, die auf diesem Starkbierfest war. Alle anderen, 83-Jährige, 85-Jährige, auch ein Kind und Jüngere, auch unsere Kindergärtnerin zum Beispiel. Das sind alles Leute, die keinerlei Bezug zu diesem Starkbierfest haben.
Nachdem Ministerpräsident Markus Söder es am Vormittag bereits angekündigt hatte, hat am Mittag auch der Landkreis Wunsiedel für 2 Kommunen eine Ausgangssperre verhängt. Eine reine Vorsichtsmaßnahme, heißt es aus dem Landratsamt Wunsiedel. Auch hier ist die Zahl der Infizierten sprunghaft angestiegen. Die Sperre gilt für Hohenberg an der Eger sowie dessen Ortsteil Neuhaus und für Fischern, einen Ortsteil von Schirnding.
Es ist mit uns abgestimmt, wir halten es auch für richtig. Wir dürfen kein zweites Heinsberg oder Ischgl im Zweifelsfall zulassen. Es ist jetzt wichtig zu reagieren, nicht zu warten.
Eine bayernweite Ausgangssperre schließt Ministerpräsident Söder nicht mehr aus. Innenminister Joachim Herrmann appellierte gestern Abend in Mitterteich an die Vernunft und forderte zur Rücksichtnahme auf.
Wir müssen jetzt alles dafür tun, diese Gefahren zu reduzieren. Und da trägt jeder entsprechend dazu bei mit seinem Verhalten. Da geht es um die eigene Gesundheit. Aber es geht auch darum, dass ich selbst niemanden anderen anstecke. Das muss unser Verhalten im Alltag prägen.
Soweit also Innenminister Bayerns Joachim Herrmann. Ministerpräsident Markus Söder schließt also eine bayernweite Ausgangssperre nicht mehr aus. Findet das Ihre Unterstützung? Das habe ich vor der Sendung Katharina Schulze gefragt. Sie ist Co-Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bayerischen Landtag.
Ich glaube, man muss zum allerersten Mal feststellen, dass wir vor einer immensen Herausforderung als Gesamtgesellschaft stehen. Es gibt noch keinen Impfstoff, es gibt noch kein Gegenmittel gegen das Coronavirus. Es verbreitet sich exponentiell. Man kann auch Trägerin, Überträgerin oder Überträger sein, wenn man keine eigenen Symptome hat. Und wir müssen alles daran setzen, diese Ausbreitungskurve zu verlangsamen. Und ich bin froh, dass jetzt nach und nach Maßnahmen ergriffen worden sind. Und ich hoffe, dass wir, wenn wir alle zusammenhalten, gesunden Menschenverstand anwenden und solidarisch sind, an weiteren Maßnahmen vorbeikommen. Und ich bin jetzt erstmal vorsichtig optimistisch, weil wenn ich so die letzten Tage hier in Bayern angucke, ja, es gibt noch die eine oder andere Corona-Party, was in meinen Augen grob fahrlässig ist und unterbunden gehört. Aber man merkt auch im Privaten, im eigenen Freundeskreis, so nach und nach kommt die Botschaft auch an. Wir dürfen, glaube ich, auch als Politikerinnen und Politiker nie vergessen, nicht jeder hängt 24/7 auf Twitter rum und liest alles über dieses Coronavirus. Das heißt, Information aufklären, im eigenen Bekannten- und Freundeskreis dafür werben, das gehört natürlich auch noch dazu. Und dann muss jeder Einzelne und jede Einzelne die Bürgerinnen- und Bürgerpflicht annehmen, dass die Ausbreitungskurve zu verlangsamen, um die Schwächsten in der Gesellschaft zu schützen.
Frau Schulze, Markus Söder war ja der Erste bundesweit, der scharfe Maßnahmen gefordert und sie dann auch ergriffen hat, beispielsweise bei den Schulschließungen. Trotzdem, hätte man nicht früher reagieren müssen? Wir haben ja gesehen, was in China abgelaufen ist. Wir haben die Entwicklung in Italien gesehen. Ist es nicht jetzt ein bisschen spät, jetzt auf die Bremse zu treten?
Bei Pandemien ist Zeit immer das kritische Thema. Man sollte immer vor dem Virus sein, hat ein WHO-Experte mal gesagt. Ich fand es sehr passend. Und wenn man merkt, man ist leicht dahinter und man kann auf einmal Ausbreitungs- und Infektionsketten nicht mehr kappen und genau bei dem Zustand sind wir ja gerade, dann ist es wirklich allerhöchste Eisenbahn. Ich bin froh, dass endlich reagiert wurde. Ich finde auch, dass wir, wenn wir hoffentlich alle gemeinsam diese Krise überstanden haben, auch genau nacharbeiten müssen. Wann wusste wer was? Ist zu spät reagiert worden? Welche Maßnahmen waren angemessen, welche nicht? Was lernen wir daraus? Es hat sich ja jetzt durch Zeitungsrecherchen auch deutlich aufgezeigt, dass anscheinend in Ischgl so ein bisschen der europäische Verbreitungshotspot gewesen ist und dass manche Länder wie Island das schon ein bisschen früher auf dem Schirm hatten. Das muss man alles genau nachprüfen, um auch für hoffentlich nicht mehr vorkommende, aber man weiß es ja nie, Pandemien auch gut vorbereitet zu sein. Aber jetzt sind wir in der Situation drin. Jetzt müssen wir alles daran tun, die Ausbreitungskurve zu verlangsamen, die Kapazitäten in den Gesundheitssystemen nach oben zu fahren, gleichzeitig auch zu schauen, wie wir die verschiedenen Auswirkungen auf unser Gesellschaftssystem abfedern und das ist mir das Allerwichtigste, solidarisch sein. Nein, die Hausparty braucht man nicht mehr. Nein, die Großmutter muss jetzt auch nicht mehr zum Kaffeekränzchen mit ihren Freundinnen und Freunden gehen. Das ist, glaube ich, jetzt im Moment das Entscheidende, weil wir müssen ja auch ganz ehrlich zu uns selber sein. Wir haben noch kein Mittel, wir haben noch keinen Impfstoff dagegen. Das heißt, räumlichen Abstand wahren hilft uns allen und da muss jede und jeder auch mitmachen.
Stichwort Solidarität, Frau Schulze. Der Bund und auch Bayern wollen den Solo-Selbstständigen, den sogenannten, helfen, den Ein-Mann-Betrieben, also Künstlerinnen und Künstlern beispielsweise. Nach Informationen des Deutschlandfunks will der Bund 40 Milliarden Euro in die Hand nehmen, teils als Kredite, teils als Zuschüsse. Bayern wiederum legt ein Sofortprogramm auf, das 10 Milliarden Euro aufweisen soll. Nordrhein-Westfalen stellt 25 Milliarden Euro zur Verfügung und opfert dafür auch die schwarze Null bei der Schuldenaufnahme. Reichen also die Schritte, die Bayern da geht?
Es ist gut, dass wir sie jetzt gehen. Wir hatten heute unter auch etwas schwierigeren Bedingungen Landtagssitzung und haben das 10 Milliarden Euro Sofortmaßnahmenprogramm beschlossen. Und es ist auch genau richtig so, weil wir dürfen ja nicht vergessen, der freischaffende Musiker oder die freischaffende Künstlerin, wenn dieser Person alle Auftritte wegfallen und sie dann mangels Einkünften auch aus der Künstlersozialkasse fällt, dann ist das ein massives Problem. Da geht es um Existenzen, da geht es darum, kann ich meine Miete bezahlen, kann ich meinen Kindern was zu essen bezahlen und da muss natürlich in dieser Krisensituation, wenn der Staat ja schon auch Maßnahmen ergreift und beispielsweise sagt, es gibt keine Konzerte mehr, es gibt keine Veranstaltungen mehr, es gibt keine anderen Orte, wo man sich trifft, da muss natürlich da der Staat auch unter die Arme greifen. Und da ist jetzt eine erste Sofortmaßnahme und ein Programm richtig und wichtig. Ob wir das noch erhöhen müssen und wie das dann insgesamt weitergeht, muss ja auch die Zeit und die Lage einfach zeigen. Also ich glaube, auch da ist es wichtig, dass wir uns alle klar machen, wir sind in einer total dynamischen Lage. Wir machen, jetzt werden Maßnahmen ergriffen und ich bin auch sehr froh, dass da ja auch die Zusammenarbeit in den Bundesländern gut funktioniert und dass man sich da auch gegenseitig zusammenhilft und zusammenarbeitet, weil ein Virus macht nicht von der Landesgrenze Halt. Also sollte man auch jetzt solidarisch zusammenarbeiten. Aber deswegen müssen wir eben auch schauen, wie die Maßnahmen wirken und ob wir bei der einen oder anderen Sache noch nachsteuern müssen. Und da gehört natürlich die wirtschaftliche Unterstützung ebenfalls dazu.
Und da gibt es noch andere Bereiche. Ich habe die Schulschließung gerade eben erwähnt. Jetzt soll Unterricht stattfinden, online sozusagen. Ist da für Bayern gut genug gerüstet?
Also in der Corona-Krise wird vor allem auch deutlich, wo und wie groß die Defizite bei der Digitalisierung im bayerischen Schulsystem sind. Also die Nachrichten, E-Mails, Anrufe und Co. häufen sich auch bei mir, wo Lehrerinnen und Lehrer ihr Bestes probieren, aber die Plattformen stürzen ab, wo die digitale Infrastruktur einfach noch nicht so aufgebaut ist, wie es eigentlich sein sollte. Also ich stelle fest, das, was wir schon vor Corona wussten als Grüne, die Digitalisierung in den bayerischen Schulen ist noch nicht da, wo sie eigentlich sein sollte. Ja, das zeigt uns, dass man da wirklich jetzt auch nochmal massiv nacharbeiten muss. Und gleichzeitig zeigt es ja auch, dass total viele Leute eine Idee haben, dran mitarbeiten, dass Programme entstehen, dass Lehrerinnen und Lehrer die kreativsten Lösungen sich überlegen. Da muss natürlich das Kultusministerium von staatlicher Seite das unterstützen, alle Angebote auch offen und transparent machen. Ich glaube, jetzt sind wir in einer Zeit, da ist Herrschaftswissen genau der falsche Weg, sondern teilen, Transparenz machen, einander helfen, schauen, wie man das irgendwie geregelt bekommt. Und auch da gilt, wenn die Krise hoffentlich bald überstanden ist, massiv in eine digitale Schule bayernweit die Kraft und Anstrengung reingeben.
Die Co-Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bayerischen Landtag, Katharina Schulze, war das hier im Deutschlandfunk. Frau Schulze, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Kinos, Museen, Konzerte, Veranstaltungen, alles ist bis auf Weiteres abgesagt. Auch Restaurants, Bars und Cafés dürfen teils nur zu bestimmten Zeiten öffnen. Der Schaden, den die Corona-Krise verursacht, dürfte immens sein. Auf dem Spiel steht auch die Existenz von Millionen Selbstständigen und Kunstschaffenden. Der sogenannte Corona-Ausschuss des Bundeskabinetts hat heute über Hilfen für sogenannte Solo-Selbstständige beraten, um sich dann noch einmal auf den Abend zu vertagen. Theo Gers mit dem aktuellen Stand.
Die Kleinen bekommen ein ganz großes Hilfspaket. 40 Milliarden, vielleicht sogar 50 Milliarden Euro will die Bundesregierung bereitstellen. Geholfen werden soll den Ein-Mann- und Ein-Frau-Unternehmen, die als Therapeuten und Heilpraktiker, Musiker, Fensterputzer, Fahrschullehrer oder Schausteller jetzt keine Kunden, Behandlungen oder Auftritte mehr haben. Geholfen werden soll Unternehmen, die außer einem Lieferwagen, einem Instrument oder einer angemieteten Praxis oft nur sich selbst als Kapital einsetzen können. 4 bis 5 Millionen Betroffenen soll geholfen werden, aber weil unzählige Details noch offen sind, vertagte sich das Krisenkabinett auf den Abend. Dabei steht Wirtschaftsminister Altmaier im Wort, es soll schnell gehen, versicherte er am Morgen im Deutschlandfunk.
Entscheidend ist, dass wir schnell und unbürokratisch helfen. Dafür können auch Zuschüsse in Betracht kommen. Ob man das einen Notfallfonds nennt oder ob man es anders organisiert, das werden wir gemeinsam in der Bundesregierung in den nächsten Stunden diskutieren und entscheiden.
Am Montag will das Bundeskabinett auf einer vorgezogenen Sitzung die Gesetze auf den Weg bringen, damit der Bundestag, er hat das Haushaltsrecht, auch noch nächste Woche im Eilverfahren alles verabschieden kann.
Es gibt natürlich laufende Betriebsmittelkosten, die völlig unabhängig davon sind, ob gerade Gewinne gemacht werden, ob Umsätze stattfinden. Denken Sie an Ladenmieten beispielsweise. Und da muss man sehen, was kann abgedeckt werden durch die Betriebsmittelkredite und wo muss man gegebenenfalls auch bereit sein, verlorene Zuschüsse zu zahlen.
Auf Bundesebene wird derzeit nicht nur gerungen, ob es bei der Übernahme von laufenden Betriebskosten eher um Zuschüsse oder doch rückzahlbare Überbrückungshilfen oder einen Mix aus beidem geht. Thema ist auch der Vorschlag von Arbeitsminister Heil, Solo-Selbstständige mit Mini-Einkommen, die jetzt noch weiter zurückgehen oder ganz wegbrechen, einen leichteren Zugang in die Grundsicherung zukommen lassen zu können, etwa indem für die Zeit der Krise auf die sonst notwendige Vermögensprüfung verzichtet wird. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder treibt dabei den Bund und die anderen Länder fast schon vor sich her. Denn Bayern hat bereits so ein Hilfsprogramm. 10 Milliarden Euro ist es schwer. Seit heute können Anträge gestellt werden, morgen soll das erste Geld fließen.
Es geht um die kleineren Betriebe bis hin zu Ein-Mann-Unternehmen. Wir lassen sie nicht allein. Sie erhalten eine schnelle und unbürokratische Soforthilfe von bis zu 30.000 Euro, die nicht zurückgezahlt werden muss. Das ist kein Kredit.
Betont Söder am Vormittag, wobei 30.000 Euro Soforthilfe an Unternehmen gehen mit über 250 Beschäftigten. Wer bis zu 5 Mitarbeiter hat oder als Solo-Selbstständiger arbeitet, kann maximal 5.000 Euro bekommen, um erstmal in puncto Lebensunterhalt, aber auch mit Blick auf Mietzahlungen, Leasing oder Kreditraten über die Runden zu kommen. Dabei verdüstern sich die konjunkturellen Aussichten weiter. Der IFO-Index, der die Stimmung in tausenden Unternehmen misst, stürzte heute um fast 9 auf nur noch 87,7 Punkte ab.
Es wird eine sehr harte Rezession werden,
sagt dazu IFO-Präsident Clemens Fuest und rechnet vor, schrumpft die Produktion wegen Corona einen Monat lang um die Hälfte, schrumpft die deutsche Wirtschaft aufs Jahr gerechnet um 4%. Dauert es länger, würde es zweistellig.
Die Krankenhäuser in Deutschland bereiten sich derzeit auf eine massive Steigerung der Covid-19-Patientinnen und Patienten vor. Sollte es nicht gelingen, das Tempo der Pandemie zu verlangsamen, dürften die Kapazitätsgrenzen trotzdem schnell deutlich überschritten sein. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bereitet die Bundeswehr bereits darauf vor, ihren Hilfseinsatz auszuweiten. Klaus Remme.
Annegret Kramp-Karrenbauer kam zusammen mit dem Generalinspekteur Eberhard Zorn, dem ranghöchsten Soldaten des Landes, in die Bundespressekonferenz. Sie setzte den Ton folgendermaßen.
Uns allen muss bewusst sein, dass dieser Kampf gegen das Virus ein Marathon ist. Und wir bereiten uns darauf vor, dass dann, wenn die Durchhaltefähigkeit auch der zivilen Kräfte an eine Grenze kommt, die Bundeswehr insbesondere mit ihren Assets zur Verfügung steht.
Im Mittelpunkt standen drei Fragen. Wie sichert die Bundeswehr ihren Kernauftrag? Wie kann sie in der aktuellen Krise helfen? Und wie organisiert sie zusätzliche Kräfte? Die Auslandseinsätze laufen weiter, so Annegret Kramp-Karrenbauer, der Generalinspekteur, ergänzte.
Wir respektieren dort natürlich überall die jeweiligen Forderungen mit Blick auf Quarantäne und Gesundheitsschutz der jeweiligen Einsatzländer.
Im Rahmen der üblichen Kontingentwechsel werden Quarantänephasen eingearbeitet, auch für die Soldaten, die von Deutschland aus ins Ausland gehen.
Das ist deshalb wichtig, damit wir in Länder, die über kein funktionierendes Gesundheitssystem verfügen, nicht noch zusätzlich den Virus einschleppen. Wenn Sie sich vorstellen, unsere Kräfte in Mali, bei der Situation in Mali, dass wir sozusagen noch Corona-Infizierte dort hineinbringen würden, das ist unverantwortlich. Deswegen muss das sehr gut auch untersucht werden.
Die konkreten Fallzahlen für die Bundeswehr lauten 397 begründete Verdachtsfälle, bestätigte Fälle 52. Eine konkrete Ankündigung gab es mit Blick auf den Einsatz im Irak. Der multinationale Ausbildungseinsatz war aufgrund der Corona-Krise vorerst ausgesetzt worden.
Vor diesem Hintergrund haben wir unsere Soldaten jetzt zunächst in Erbil zusammengeführt. Alle die Soldaten, die bisher nur in der Ausbildung gebunden waren und jetzt damit keinen Auftrag mehr haben, die werden wir spätestens in der nächsten Woche dann nach Hause holen.
Schon jetzt hilft die Bundeswehr bei der Bekämpfung von Corona. Stand heute sind Medikamente, Beatmungsgeräte und Schutzmasken in Höhe von über 240 Millionen Euro beschafft worden. Ein Ende ist nicht in Sicht. Gleichzeitig reicht das Hilfsspektrum bis zur Versorgung gestrandeter Lkw-Fahrer vor der deutsch-polnischen Grenze. Künftige Aufgaben könnten den Schutz von kritischer Infrastruktur betreffen. Befürchtungen, die Bundeswehr könnte polizeiliche Aufgaben wahrnehmen, wehrte der Generalinspekteur mit Blick auf das Grundgesetz ab.
Wir haben also hier eine ganz klare Limitierung durch unsere rechtsstaatlichen Vorgaben. Also es braucht sich keiner Sorgen machen, dass die Bundeswehr Corona-Partys auflöst oder Ausgangsbeschränkungen überwacht.
Zusätzliche Kräfte erhofft sich die Truppe durch den verstärkten Einsatz von Reservisten. 75.000, so schätzte heute die Verteidigungsministerin, seien sofort ansprechbar. Auf einen Aufruf im Sanitätswesen hatten sich über 2.300 Reservisten gemeldet. Knapp 1.000 davon will man nun zeitnah einsetzen.
Über die Situation in Deutschland und die Diskussion um eine mögliche Ausgangssperre haben wir ja bereits berichtet. In Italien und Spanien, da schnellen die Zahlen der Infizierten und auch der Toten massiv nach oben. Rom meldet heute Abend, man verzeichne mittlerweile mehr Todesopfer als China. Paul Vorreiter mit einem Blick nach Europa und er beginnt mit Frankreich.
Sie sind der Sehnsuchtsort vieler Touristen, vor allem wenn die Temperaturen wieder steigen. Doch zurzeit gefällt es den französischen Behörden gar nicht, dass sich Menschen an den Mittelmeerstränden massenhaft ansammeln. Deshalb haben die zuständigen Präfekten alle Strände erstmal gesperrt. Auch die Insel Korsika ist von der Maßnahme betroffen. Den Bewohnern fällt es sichtlich schwer, sich an das Kontaktverbot zu halten. Frankreichs Innenminister Christophe Castaner hat dafür kein Verständnis. Ich glaube, die Regeln sind klar. Bleibt zu Hause. Alle Franzosen verstehen das, aber es gibt Menschen, die Risiken unterschätzen, die denken, dass das alles von den Medien und der Politik aufgebauscht wird. Sie halten sich für moderne Helden, wenn sie die Regeln verletzen. Aber lassen Sie es mich sagen, sie sind Idioten in der Art, wie sie sich verhalten. Der Innenminister stellte in Aussicht, dass die Ausgangssperre über die vorerst 15 Tage lange Dauer verlängert werden könnte. Italiens Regierungschef Giuseppe Conte legte sich in einem Zeitungsinterview bereits fest, die Ausgangssperre in seinem Land müsse über den 3. April hinaus verlängert werden. Die drastischen Mittel sollen dazu dienen, das Virus zu stoppen, doch die Zahlen steigen. In Spanien ist die Zahl der Virustoten binnen eines Tages um knapp 200 auf 767 sprunghaft angestiegen. Einen Rekord meldet auch Belgien. 309 Neuinfektionen, so viele wie noch nie an einem Tag. Von einem ähnlichen Trend sprach heute auch Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober.
Wir stehen heute bei 1843 Erkrankungen. Das ist ein Plus von 25% im Vergleich zu gestern. Wir hatten am 10. März in Summe 182 Erkrankungen. Und wir haben heute über 1800.
Nicht nur in Festland-Europa schlägt die Corona-Krise um sich, auch auf der britischen Insel. Die Zahl der Toten durch das Coronavirus ist in England auf 128 gestiegen. London hat Teile der U-Bahn stillgelegt, um das Ansteckungsrisiko zu verringern. Möglicherweise könnte die Metropole in den nächsten Tagen zur Sperrzone erklärt werden. Kaum vorstellbar, dass in dieser Situation auf der anderen Seite des Ärmelkanals daran zu denken sein könnte, am Vertrag über die künftigen Beziehungen mit der Europäischen Union weiterzuarbeiten. Die für diese Woche angesetzten Gespräche wurden vertagt. Obendrein hat sich EU-Chefunterhändler Michel Barnier mit dem Coronavirus selbst angesteckt. Immer wahrscheinlicher wird, dass die Briten die Verlängerung der Übergangsperiode dieses Jahr werden beantragen müssen, denn dass der Vertrag bis Ende des Jahres fertig wird, rückt in weite Ferne. Unterdessen bemühen sich Deutschland und Polen, die Lage auf den Autobahnen im Grenzgebiet in den Griff zu bekommen. Auch heute bildeten sich Dutzende Kilometer lange Staus in Richtung Polen. Warschau will mit einem neuen Verfahren der Grenzabfertigung dafür sorgen, dass die Staus abgebaut werden. Apropos Grenzen. Die Niederlande riegeln sich seit dem Abend für Nicht-EU-Bürger 30 Tage lang ab und setzen damit eine Vereinbarung der 27 EU-Staaten um. Auch in den Niederlanden, wo etwa Restaurants bisher nur freiwillig geschlossen werden, könnten noch strengere Maßnahmen folgen. Ministerpräsident Mark Rutte wollte sich heute in einem Supermarkt in Den Haag ein Bild von der Versorgungssituation machen und ist dabei unfreiwillig in den sozialen Netzwerken zum Thema geworden. Lässig entgegnete er einer Kundin. Wörtlich sagte Rutte, wir haben so viel Klopapier, wir können 10 Jahre kacken. Und er appellierte an die Bevölkerung.
Kijk om je heen, er is zoveel eten. Er ist so viel WC-Papier in Nederland. Es ist schon echt nicht nötig.
Es gäbe so viel zu essen und es gäbe so viel Toilettenpapier. Hamstern sei echt nicht nötig.
Die Bekämpfung des Coronavirus und die medizinische Versorgung ist das eine, die massiven wirtschaftlichen Folgen, die die Pandemie jetzt schon hat, das andere. Die Europäische Zentralbank hat in der Nacht bekannt gegeben, man werde ein 750 Milliarden Euro Programm auflegen, um notleidenden Unternehmen zu helfen und besonders betroffenen Staaten wie Italien. Brigitte Scholtes.
Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen, twitterte EZB-Chefin Christine Lagarde heute Nacht um 1 Uhr. Wir bekennen uns ohne Grenzen zum Euro. Die EZB wolle das volle Potenzial ihrer Möglichkeiten nutzen. Sie beginnt zunächst mit dem Notfallprogramm wegen der Pandemie, kurz PEP. Danach will sie sowohl Unternehmens- als auch staatliche Anleihen im Volumen von 750 Milliarden Euro aufkaufen. Die kommen hinzu zu den 120 Milliarden Euro, die die Notenbank bis Jahresende zusätzlich in Anleihenkäufe stecken will. Das hatte sie ja vor einer Woche angekündigt. Die Finanzmärkte reagierten zunächst erfreut. Es müsse alles dafür getan werden, dass aus der wirtschaftlichen Krise keine Finanzkrise werde, sagte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank.
Jetzt muss stabilisiert werden und natürlich gibt es Erwartungseffekte an den Märkten, gehen auch Kurse zu stark nach unten bei der Unsicherheit, die wir verspüren. Und dass sich das System von heute auf morgen umstellt auf diese Rahmenbedingungen, das ist eben nicht ohne Unterstützung der Manager des Finanzsystems, das heißt der EZB, auch des Finanzministeriums möglich. Und diese Bestrebungen laufen zurzeit.
Der Überraschungskuh zeigte zunächst Wirkung. An den Finanzmärkten gingen die Renditen für 10-jährige Staatsanleihen Italiens auf 1,45% zurück. Deutsche 10-jährige Bundesanleihen rentierten zunächst mit minus 0,35%. Doch im Laufe des Tages ließ diese Wirkung nach. Nun rentieren die 10-jährigen italienischen Anleihen schon wieder mit gut 1,8%, die deutschen bei minus 0,19%. Eine solch starke Bewegung im Tagesverlauf, das sei schon ungewöhnlich, ist am Markt zu hören. Die EZB habe richtig gehandelt, sagt auch der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher. Man wolle unbedingt Panik an den Finanzmärkten verhindern.
Auch die EZB wird natürlich in dieser schwierigen Lage sein, gerade auch den schwächsten Ländern, die am verletzlichsten sind, sprich vor allem Italien, zu helfen. Da sind die aber Grenzen gesetzt. Denn wenn hier Zweifel entstehen über die Solvenz, über die Nachhaltigkeit der italienischen Staatsverschuldung, die bei knapp 135%, bei mehr als dem Doppelten Deutschlands liegt, damit kann eine Zentralbank nicht umgehen. Eine Zentralbank kann lediglich Spekulationen in den Märkten verhindern, genug Liquidität zur Verfügung stellen.
Diese Geldspritze soll auch den Banken helfen, die italienische oder auch griechische Staatspapiere in ihren Büchern haben. Denn die könnten im anderen Fall womöglich zu sehr belastet werden und einige in die Insolvenz schlittern, sagte der frühere IFO-Chef Hans-Werner Sinn in diesem Programm. Auch wenn er das EZB-Programm in diesem Fall für gerechtfertigt hält, so mahnt er doch:
Diese Automatismen, die da schleichend gewaltige Geldmengen umverteilen über die EZB, die im Grunde für manches, was sie tut, gar nicht befugt ist, die sehe ich mit Sorge.
Hans-Werner Sinn im Bericht von Brigitte Scholtes. Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Jetzt ist es 23.41 Uhr. Willkommen zu unseren Kurzberichten. Die Bundesregierung erwartet durch die Corona-Krise mehr Fälle von Kurzarbeitergeld als bei der Finanzkrise. Kai Clement.
In einem beispiellosen Eilverfahren hatten Parlament und Bundesrat das erleichterte Kurzarbeitergeld auf den Weg gebracht. Das soll helfen, die Folgen der Corona-Krise abzufedern. Kurzarbeit ist künftig bereits dann möglich, wenn ein Zehntel der Belegschaft vom Arbeitsausfall betroffen ist. Bisher gilt ein Drittel als Schwelle. Und die Sozialbeiträge übernimmt dann die Bundesagentur für Arbeit. Die entsprechende Verordnung liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Dort heißt es, die Regelungen führten zu höheren Kosten pro Fall, bei zugleich höheren Fallzahlen. Es sei mit zusätzlichen 1,15 Millionen Beziehern zu rechnen. Zusammen mit den Menschen, die Kurzarbeit auch ohne den erleichterten Bezug in Anspruch genommen hätten und Saisonkurzarbeitergeld im Dezember, kommt das Ministerium so zu einem Wert von insgesamt 2,35 Millionen Beziehern. In der Verordnung heißt es zu den Kosten wörtlich, die Mehrausgaben zulasten des Haushaltes der Bundesagentur für Arbeit betragen schätzungsweise rund 10,05 Milliarden Euro. Arbeitsminister Hubertus Heil hat mehrfach betont, die Bundesagentur für Arbeit könne die Kosten aus ihren Rücklagen in Höhe von 26 Milliarden Euro stemmen.
Seit gestern läuft die Rückholaktion für gestrandete deutsche Touristen auch in Marokko, teils unter chaotischen Umständen. Dunja Sadaki.
Menschenmassen vor Funkschaltern, Formulare der deutschen Botschaft, die rumgehen. Um 8 Uhr morgens sollten sich Reisende aus Deutschland am marokkanischen Flughafen in Casablanca einfinden. Viele beschreiben die Situation vor Ort als chaotisch. Handyvideos der Urlauber zeigen, wie Mitglieder der Botschaft mehr oder weniger verzweifelt versuchen, Ordnung in die Situation zu bringen. Viele hatten befürchtet, weiterhin in Marokko festzusetzen. Seit dem Wochenende hatte das Königreich seinen Luft- und Schiffsverkehr nahezu vollständig eingestellt. Seitdem Außenminister Maas angekündigt hat, mit 50 Millionen Euro deutsche Touristen aus dem Ausland zurückzuholen, tut sich was. Reisende werden über Sonderflüge informiert, die seit gestern von Casablanca, Agadir und Marrakesch gehen. Besorgt haben sich vor allem Reisende ohne deutschen Pass geäußert, die aber ihren regulären Wohnsitz in Deutschland haben. Sie wurden zunächst bei der Rückholaktion nicht berücksichtigt, einige haben jetzt aber Infos der Behörden, doch Flüge zu bekommen. Aber eben noch nicht alle. Unter ihnen italienische, finnische und marokkanische Staatsbürger. Die große Frage für Sie bleibt auch heute: Kommt jeder diese Woche auch noch nach Hause?
Inmitten der Coronavirus-Krise hat Belgien nach 15 Monaten Notregierung ein handlungsfähiges Kabinett bekommen. Malte Pieper.
Gut 450 Tage waren die Belgier jetzt ohne gewählte Regierung. Bis auf Links- und Rechtspopulisten sprachen alle im Parlament vertretenen Gruppierungen dem Kabinett der liberalen Sophie Wilmès das Vertrauen aus. Gleichzeitig sicherten sie ihr weitreichende Sondervollmachten zu, damit sie in den nächsten Wochen notfalls auch ohne Parlament vorübergehend Entscheidungen treffen kann. In Belgien gilt seit gestern eine Ausgangssperre. Politisch ist die größte Herausforderung, den vollkommen aus dem Ruder gelaufenen Haushalt in den Griff zu bekommen. Regierungsbildung in Belgien gelten als mit die schwierigsten in Europa überhaupt. Das Parlament ist zersplittert, der Streit zwischen niederländischsprachigen Flamen im Norden und französisch sprechenden Wallonen im Süden lähmt die Politik regelmäßig. Während die wirtschaftlich starken Flamen mehrheitlich weitgehende Autonomie wollen, setzen die armen Wallonen auf den Gesamtstaat Belgien.
Zur Börse. Nach der jüngsten Verlustserie haben sich die US-Aktienmärkte mit einer zarten Stabilisierung zurückgemeldet. Der Dow Jones Index schloss fast 1% fester bei 20.087 Punkten. Der technologielastige Nasdaq legte um 1,6% auf 7.288 Punkte zu. Und der DAX, der verzeichnete ebenfalls leichte Gewinne. Dieter Reek von der Börse in Frankfurt am Main.
Es hat lange gedauert, aber dann hat der Aktienmarkt doch noch ins Plus gedreht. Der DAX gewinnt 2% und beschließt den Handel bei 8.610 Punkten. Der Leitindex bewegte sich über weite Strecken des Tages im Minus. Am Nachmittag kam dann die dauerhafte Wende ins Plus. Finanzexperten machen dafür Rückenwind von der Wall Street verantwortlich. Dort konnte der Dow Jones zeitweise kräftig zulegen. Allerdings machten sich über den Tag auch starke Kursschwankungen bemerkbar, was für Analysten ein Hinweis auf die Corona-krisenbedingte Nervosität der Anleger ist. Zudem zeichnen sich die negativen wirtschaftlichen Folgen der Pandemie immer deutlicher ab. So erwartet das Institut für Weltwirtschaft in Kiel, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr zwischen 5% und 9% schrumpfen wird. Besonders stark wird es demnach das Gastgewerbe, die Luftfahrt und die Freizeitwirtschaft treffen. Mit starken Einbußen müssen auch die Automobilhersteller rechnen. Nach starken Verlusten an den vergangenen Tagen gehören die Papiere von BMW, Daimler und Volkswagen auch heute nicht zu den DAX-Gewinnern. Während VW ganz leicht im Plus rangiert, fahren BMW und Daimler erneut Verluste ein. Insgesamt ist die Stimmung in der Wirtschaft stark eingetrübt. Das zeigt der heute vorgelegte IFO-Geschäftsklima-Index. Im März hat er im Vergleich zum Vormonat den stärksten Verlust seit fast 30 Jahren verzeichnet. Die befragten Unternehmen schätzen ihre aktuelle Lage, besonders aber die Aussichten für das kommende halbe Jahr, deutlich schlechter ein als zuvor. Die IFO-Forscher sind sicher, dass die deutsche Wirtschaft in die Rezession rutscht.
Sogenannte Reichsbürger, das sind Personen mit in der Regel rechtsextremistischer Gesinnung. Sie sind der Ansicht, dass das Deutsche Reich in Wahrheit weiter existiere, weil die Gründung von DDR und Bundesrepublik unter der Regie der Alliierten stattgefunden hätten und damit illegitim gewesen sei. Heute hat das Bundesinnenministerium erstmals eine Reichsbürgervereinigung verboten. Mehr dazu von Gudula Geuter.
Die Gruppe mit dem Namen Geeinte Deutsche Völker und Stämme ist die erste bundesweite Reichsbürgervereinigung, die zusammen mit ihrer Teilorganisation Osnabrücker Landmark verboten und aufgelöst wurde durch den Bundesinnenminister. Vor die Presse trat dann Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul.
Diese Leute leugnen die Legitimität der Bundesrepublik Deutschland. Sie verbreiten Propaganda, hetzen gegen Juden und Ausländer und bedrohen Menschen, die ihre Weltsicht nicht teilen.
Diese Weltsicht hätten die Mitglieder in Schriften und Seminaren verbreitet. Zur Bedrohung ergänzte der CDU-Politiker Reul.
Da werden Drohschreiben an Amtsträger geschrieben, Pseudo-Haftbefehle erstellt und Strafzahlungen eingefordert. Das alles soll der Einschüchterung dienen.
Bundesinnenminister Horst Seehofer betonte, man setze den Kampf gegen den Rechtsextremismus auch in Krisenzeiten unerbittlich fort. Für Rassismus und Antisemitismus, so der CSU-Politiker, ist in unserer Gesellschaft kein Millimeter Platz. In verbal aggressiven Schreiben, so sein Ministerium, habe die Gruppe den Empfängern mit Inhaftierung oder Sippenhaft gedroht. Ein selbsterklärtes höchstes Gericht der Reichsbürger drohte Regierungsmitgliedern mit Klagen wegen, Zitat, Zersetzung hoheitlicher Staatlichkeit. Am Morgen durchsuchten über 400 Einsatzkräfte Wohnungen von 21 führenden Mitgliedern in 10 Bundesländern. Reul sprach von einem engeren Kreis von 15 Mitgliedern und bundesweit etwa 120 Personen, die sich um sie gruppierten. Das Bundesministerium teilte mit, dass bei den Razzien Schusswaffen sichergestellt worden seien, Baseballschläger, Propagandamaterial sowie geringe Mengen Betäubungsmittel. Das Verbot als solches fand überwiegend Zustimmung, so in Berlin, von wo aus die Gruppe vorwiegend agiert haben soll. Innensenator Andreas Geisel betonte, niemand habe das Recht, Institutionen der Verfassung zu verachten und Menschen zu bedrohen, beleidigen und attackieren. Auch der FDP-Fraktionsvize im Bundestag, Stefan Thome, begrüßte das Verbot und drang auf Differenzierung.
Die Reichsbürgerszene insgesamt umfasst in Deutschland geschätzt 19.000 Personen, von denen knapp 1.000 als rechtsextrem und auch als gewaltorientiert eingestuft werden. Man muss also nicht die ganze Reichsbürgerszene jetzt als gewaltorientiert verbieten. Das ist auch schwierig, weil sich darunter auch viele Einzelpersonen befinden, viele Klein- oder Kleinstgruppierungen, denen man gar nicht so ohne weiteres Herr werden kann.
Dabei ist der Zungenschlag unterschiedlich. Auch Konstantin von Notz, Thomas Kollege von den Grünen, dringt auf genaue Prüfung. Seiner Ansicht nach war es höchste Zeit für die Maßnahme.
Die Bundesregierung hat das lange, lange schleifen lassen. Wenn man sich anguckt, was da läuft, Rassismus, Antisemitismus, strukturell und organisiert, dann gibt es dafür keinen Grund, dass der Staat sowas juristisch unterstützt.
Andere dringen noch deutlicher darauf, Reichsbürger ganz generell anders in den Blick zu nehmen. So die Innenpolitikerin der Grünen, Irene Mihalic. Reichsbürger müssten konsequent als rechtsextrem eingestuft werden, forderte sie. Dass das noch nicht geschehe, führe zu analytischen Verzerrungen.
Seit ein paar Tagen wissen wir, das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft den sogenannten Flügel der AfD als rechtsextrem ein und beobachtet ihn mit nachrichtendienstlichen Mitteln. Ein Teil der AfD-Funktionäre will jetzt offenbar gegen dessen Protagonisten vorgehen, darunter die AfD in Nordrhein-Westfalen. Nadine Lindner berichtet.
Ganz Deutschland kämpft gegen Corona, die AfD hingegen kämpft mit sich selbst. Wieder einmal geht es um die Rolle des völkischen Flügels innerhalb der Partei. Aus Nordrhein-Westfalen kommt nun deutliche Kritik. In einem Brief, sowohl an den Bundesvorstand als auch an die Mitglieder, fordert Landessprecher Rüdiger Lukassen die AfD-Spitze auf, den Flügel vollständig aufzulösen. Der Flügel sei nicht in die Partei integrierbar und mache erfolgsversprechende Wahlergebnisse zunichte. Mit der Auflösung des Flügels solle endlich wieder Ruhe in die Partei einkehren und die Austrittswelle gestoppt werden. Im Kern geht es dabei immer wieder um die Frage, wie die Partei mit der Einstufung des Flügels als rechtsextrem umgehen soll. Außerdem wird der gesamte Thüringer Landesverband als Verdachtsfall geführt. Der innerparteiliche Druck in der AfD steigt. Unter anderem geht es um Äußerungen wie diese von Björn Höcke bei einer Parteiveranstaltung in Sachsen-Anhalt. Höcke mit einer Kampfansage an innerparteiliche Kritiker.
Die nicht in der Lage sind, das Wichtigste zu leben, was wir zu leisten haben, nämlich die Einheit, dass die allmählich auch mal ausgeschwitzt werden.
Das sei unerträglich, findet Uwe Junge, Chef der Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz. Er erwarte harte Ordnungsmaßnahmen gegen Höcke durch den Bundesvorstand. Davon mache Junge sein weiteres Engagement abhängig. Andreas Wolf, AfD-Politiker aus Hamburg und Mitglied im Bundesvorstand, hatte schon vor einigen Tagen den Flügel aufgefordert, seine Strukturen offenzulegen. Die AfD sei wegen dem Flügel ernsthaft in Gefahr. Höcke mache die AfD für viele Wähler im Westen unwählbar. Der Verfassungsschutz geht von 7.000 Mitgliedern aus, was knapp einem Viertel entspricht. Der Flügel ist jedoch ein loser Zusammenschluss. Formelle Mitgliederlisten gibt es nicht. Auch der zweite Frontmann des Flügels, der Brandenburger Parteichef Andreas Kalbitz, steht in der Kritik. Wie der Spiegel berichtet, geht der Verfassungsschutz davon aus, dass Kalbitz bzw. seine Familie Mitglied in der heimattreuen deutschen Jugend war. Eine Gruppierung, die 2009 verboten wurde, weil sie Kinder nationalsozialistisches Gedankengut einimpfen wollte. Kalbitz widerspricht. Pikant? Die HDJ steht auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD. Uwe Junge fordert deshalb die Löschung von Kalbitz' Parteimitgliedschaft wegen lückenhafter Angaben. Die Reaktionen aus der Partei auf die jüngsten Forderungen aus Nordrhein-Westfalen nach Auflösung des Flügels sind spärlich. Die hessische Bundestagsabgeordnete Johanna Kotar äußerte sich via Twitter. Der Brief sei ein gutes Zeichen, der Bundesvorstand habe dem Treiben des Flügels lange genug zugesehen. Björn Höcke hingegen äußerte sich via Facebook. Ohne direkt auf den Brief aus NRW einzugehen, dankte er allen Unterstützern, die standhaft blieben. Wie geht es weiter? Morgen kommt der Bundesvorstand in Berlin zusammen. Dann soll auch über die Vorwürfe gegen Höcke und Kalbitz gesprochen werden. Doch ob es dann wirklich eine Entscheidung oder gar Sanktionen gegen den Flügel gibt, ist fraglich. Beim letzten Parteitag in Braunschweig wurden fast alle bisherigen Flügelgegner abgestraft und sind nicht mehr im Vorstand vertreten.
Der Bericht war das von Nadine Lindner. Jetzt fehlt noch der Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitung von morgen, zusammengestellt vom Kollegen Udo Stiel und präsentiert von Christina Pucciata.
Die Folgen der Ausbreitung des Coronavirus werden täglich deutlicher. Die Zeitungen gehen auf viele Aspekte ein, soziale wie auch wirtschaftliche. Der Mannheimer Morgen bewertet das Anleihenprogramm der Europäischen Zentralbank im Umfang von 750 Milliarden Euro. EZB-Präsidentin Lagarde hat ein paar Tage gebraucht, um sich zu überwinden und wie ihr Amtsvorgänger in der Finanz- und Staatsschuldenkrise einen Blankoscheck auszustellen. Tatsächlich hat das frisch aufgelegte Notprogramm der Frankfurter Eurobanker eine ordentliche Durchschlagskraft und die ist auch nötig. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hingegen wirft den nationalen Regierungen vor, die EZB weitgehend allein gelassen und damit Schaden angerichtet zu haben. Länder, die um ihren Zugang zum Kapitalmarkt fürchten, hätten einem Kreditprogramm unter Auflagen zustimmen können. Die Regierungen hätten sich auch bereit finden können, zur Finanzierung der Kosten der Pandemie eine gemeinsame europäische Corona-Anleihe auszugeben. So nachvollziehbar das Zögern nationaler Regierungen in diesen Tagen erscheint, indem sie die EZB alleine ließen, haben sie die Schlagkraft des Programms der Zentralbank unwillentlich geschwächt. Harsche Worte kommen von der Süddeutschen Zeitung. Als einzig wirklich verlässliche Gemeinsamkeit in Europa erweist sich die des Versagens. Ob die Europäische Union mit offenen Grenzen, einem funktionierenden Binnenmarkt und gemeinsamer Währung die Pandemie übersteht, ist nicht gewiss. Es hängt wesentlich davon ab, wie sich die EU von nun an in der Krise bewährt und davon, ob die europäischen Völker auch in eigener Not zur Solidarität zurückfinden. Die EU ist ein Gebilde, das in erster Linie für seine Menschen da sein muss, hebt die Mitteldeutsche Zeitung hervor. Die nationalen Regierungen und die Gesellschaften, die sie tragen, werden sich entscheiden müssen, ob sie in der Zukunft mehr oder weniger Europa haben wollen. Mehr Europa muss mehr Solidarität heißen. Weniger Europa bedeutet den Rückfall in die Kleinstaaterei. Die Zeitung Die Welt greift die Debatte über eine Ausgangssperre in Deutschland auf und stellt fest: Unsere Gesellschaft tut oft aufgeklärt, ist es aber in weiten Teilen nicht. Es sind oft junge Menschen, die glauben, dass ihnen das Coronavirus nichts anhaben kann. Im Supermarkt rücken aber auch Ältere den besorgten Vätern und Müttern auf die Pelle, drängeln am Bankautomaten. Wer seiner tumpen Idee von Freiheit in unsozialer Indifferenz die Schwächsten zu opfern bereit ist, hat weniger unser Mitleid als unsere Sanktionen verdient. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung sieht Ausgangssperren als letztes Mittel, das gut begründet sein müsse. Der kollektive Hausarrest wäre das Radikalste. Er sollte nicht geschehen, weil einige Landesfürsten ihn schon fordern und andere in den unwürdigen Überbietungswettbewerb einsteigen wollen. Und die Emder-Zeitung resümiert: Einmal mehr wird die Krise zeigen, inwieweit wir alle noch eine Gemeinschaft sind, in der auch auf den Nebenmann geachtet wird.
Die Presseschau war das. Schönen Dank an Christina Pucciata. Damit geht das Journal vor Mitternacht zu Ende. Gleich nach den Nachrichten gibt's hier Fazit in der Radionacht. Heute mit Sigrid Brinkmann. Am Mikrofon war Dirk-Olli Weigmann. Ihnen eine gute Nacht.